Letzten Sonntag begannen wir diese Gebetswoche mit dem Thema Alles beginnt mit Gebet. Und heute mache ich da weiter, weil alles geht weiter nur mit Gebet. Ich weiß jetzt nicht genau, ob dir das bewusst ist, dass Gott ein Missionar ist. Gott ist in seinem Herzen ein Missionar. Er kommt und macht diese Schöpfung, kommt in den Garten Eden zu den Menschen, er sendet sich selbst. Dann läuft einiges schief im Garten Eden, weil Adam und Eva waren dazu berufen, eigentlich die ganze Welt zu Eden zu machen. Aber dieses Projekt ist gescheitert, einfach daran, dass Sünde in diese Welt gekommen ist und damit auch Zerstörung und Gottes Pläne für den Menschen sind gescheitert, ein Stück weit. Aber Gott ist Missionar, das heißt, er hat ein Herz. Das, was du, Jan, glaube ich, ne? Was Jan gerade gespürt hat von seinem Freund, dieses zerbrochene Herz über verlorene Menschen. Genau das spürt Gott über dich. Und deswegen ist Gott Missionar. Er sendet ständig. Er sendet seine Propheten später. Dann später sendet er seinen Sohn und dann sendet er seinen Geist. Und jetzt sendet er seine Gemeinde. Er sendet dich und mich in diese Welt. Und später, am Ende der Zeit, wird er seinen Sohn senden, um die ganze Schöpfung zu erneuern. Und sein Plan ist immer noch derselbe. Er will die ganze Welt zu Eden machen. Und alles beginnt mit Gebet. Und wenn du Geschichte schreiben willst, wenn du Gottes Geschichte in deinem Leben schreiben willst, dann fange an zu beten. So einfach ist das. Alles beginnt mit Gebet. Im Business beginnt alles mit Gebet. Bei Angestellten, bei unseren Kindern, wenn sie den Glauben verstehen sollen, beginnt alles mit Gebet. Bei deinen Freunden, bei deinen Familien, bei deinen vielleicht ungläubigen, nicht glaubenden Partnern beginnt alles mit Gebet. In deinen Mauern, von denen du stehst, wo du Wunder erwartest, geschieht alles mit Gebet. Und es geht aber mit Gebet weiter. Diesen Satz finde ich sehr, sehr gut, dass du den nochmal wiederholt hast. Alles beginnt mit Gebet, aber es endet nicht mit Gebet. Es endet immer mit einem Wunder. Und das lesen wir auch in der Apostelgeschichte, wie es weitergeht, nachdem die ersten Christen angefangen haben, zu beten und zusammenzukommen. Dann lesen wir im Kapitel 2 weiter. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber regelmäßig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in Gebeten. Und es kam über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften die Güter und ihre Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichter des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das passiert, wenn Kirche betet, wenn Gemeinde betet, wenn Menschen auf die Knie gehen. Wenn Menschen Wunder erwarten, wenn Menschen voller Glauben sich an Gott wenden, wenn sie den Schlüssel des Himmels im Gebet gefunden haben. Wir schließen den Himmel auf, wir bewegen Gottes Arm und wir schreiben die Geschichte unseres Lebens und die Geschichte dieser Welt im Gebet neu. Und die ersten Christen begannen nicht zunächst einmal eine wahnsinnige Evangelisation, irgendein Bauprojekt für eine Kirche, für ein Kirchengebäude. Sie starteten nicht mit irgendwelchen Events und mit Licht und mit Technik und die starteten auch nicht irgendwelche riesengroße Missionsprojekte. Die erste Kirche begann mit Gebet. Und alles, was nachher folgte und die Eroberung des Römischen Reiches durch das Christentum, passierte nicht mit Waffengewalt. Passierte nicht mit ausgeklügelten Strategien, passierte nicht mit einer neuen Philosophie. Es begann alles mit Gebet. Gebet war imstande, eine Weltmacht zu entmachten, sodass Anfang des dritten Jahrhunderts der römische Kaiser Konstantin zum Glauben kam, eine Offenbarung hatte, mitten im Kampf eine Offenbarung hatte über Christus und seitdem den christlichen Glauben offiziell als römische Staatsreligion begründete. Es beginnt alles mit Gebet. Und weißt du, was passiert, wenn eine Gemeinde regelmäßig betet? Wenn du und ich, wenn wir regelmäßig beten. Danke für die Zeugnisse. Alles ist eigentlich schon gesagt. Ich wiederhole nur ganz kurz. Und wir lesen das in diesem Text. Eine Gemeinde, die regelmäßig betet, erlebt regelmäßig Bekehrung. Eine Gemeinde, die regelmäßig betet, erlebt regelmäßig Bekehrung. Weißt du, wir als Kirche sind in einem heftigen, harten Business. Die Kirche ist im Business der Herzenstransformation. Und weißt du, dass dieses Business meine und deine Kräfte übersteigen. Keiner von uns, jeder, der Kinder hat, jeder, der versucht hat, Kinder zu erziehen, Kinder zu auch mit, für den Glauben zu gewinnen, er weiß, dass das unmöglich ist, dass das kein menschliches Ding ist. Wir müssen anfangen zu beten, weil Gott ist derjenige, der Herzen kennt und so, der so tief in die menschliche Seele, in die menschlichen Herzen eindringen kann und nur alleine fähig ist, wirklich das menschliche Herz zu transformieren. Keine Therapie, kein Arzt, keine Psychologie, keine andere Techniken, die durchaus wichtig sind, wie Erziehung und Pädagogik durchaus wichtig sind, sind imstande, das menschliche Herz zu transformieren. Die Bibel sagt, und da klagt ein Prophet Jeremia, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann das ergründen? Und man merkt schon dieses Weinerliche und Traurige darüber, dass das menschliche Herz so komplex und so kompliziert und so verdorben ist. Und dann schreibt er als Antwort, ich, der Herr, ich allein durchschaue es. Umkehr, Erneuerung, eine neue Geburt kann nur passieren, wenn Menschen Gott begegnen. Und wenn du anfängst zu beten, wenn eine Kirche anfängt für Menschen zu beten, und ich weiß es nicht genau, ob du regelmäßig für Menschen betest. Ich habe immer mindestens meine 5 Leute. Jeder meiner Finger an der rechten Hand hat einen Namen. Und die Namen wechseln einfach deswegen, weil einige dieser Namen schon Christen geworden sind. Und jeder dieser Namen ist ein Mensch, den ich liebe, mit dem ich zusammen unterwegs bin, den ich kenne, der zu meinem Freundeskreis gehört, zu meinem Bekanntenkreis gehört. Und ich bete regelmäßig, auch hier im Gottesdienst, wenn ich hier in Anbetung zu nach oben gestreckter rechter Hand stehe, dann kannst du eines wissen, ich bringe diese Menschen vor den Thron Gottes. Ich bete für diese Menschen. Ich weiß noch, als ich noch frisch im Glauben war und wir den ersten Gebetskreis und ersten Jüngerschaftskreis oder Hauskreis gründeten, war es mir so ein Anliegen, dass diese jungen Christen Jesus kennenlernen, dass sie sich taufen lassen, dass sie Jesus begegnen, dass sie vor allem erleben, wer Gott ist und dass Gebet eine Kraft ist. Und dann habe ich sie herausgefordert, lass uns für Menschen beten, für deine Freunde, für deine vielleicht nicht-christlichen Eltern, für deine nicht-christlichen Geschwister und lass uns mal eine Liste machen. Und wir stellten eine Liste zusammen, es waren, glaube ich, 12, 15 Namen auf dieser Liste. Es waren alles Jugendliche zwischen 16 und vielleicht 17. Ich war, glaube ich, vielleicht war ich 18, ich weiß es nicht genau. Oder noch nicht mal 18. Ich glaube, das war vor meinem Abitur. Und wir fingen an zu beten. Und dann habe ich vorher gefragt, wir beten jetzt mindestens 12 Monate wirklich intensiv und im Glauben für diese Menschen. Lass uns mal eine Vereinbarung treffen. Für wie viele Namen habt ihr Glauben, dass sie nach 12 Monaten Jesus kennenlernen? Und wir diskutierten sehr, sehr laut und sehr, sehr lebendig und schließlich hatten wir voller Glauben, voller großen Glauben, eine Zahl genannt, 3. Aus dieser Liste 12, 15 Menschen, meine ich, war das 3 Menschen. Und so fingen wir an, gesagt, okay, wir beten, dass am Ende dieser 12 Monate des Gebets und dieses Hauskreises von diesen Leuten 3 Menschen Jesus kennenlernen. Und wir beteten. Da kehrte sich der Erste aus der Liste. Die Liste streichen. Bei mir ist es immer so, ein Finger wird frei. Aber die Finger sind bei mir immer voll, weil dann kommt der Nächste dazu. Ein Finger wird frei. Und dann beteten wir weiter und die Wochen und Monate vergingen. Ein Zweiter bekehrte sich. Und ein Dritter. Dachten wir, wow, Gott hält sein Wort und wir haben so einen starken Glauben. Dann bekehrt er sich prompt der Vierte. Am Ende des Jahres waren es 9 Menschen. Und ich weiß, das hat das Leben dieser jungen Menschen mehr geprägt als all das, was wir da über Gott erkannt haben, weil sie erlebt haben, dass Gott lebendig ist und dass Gott Gebete erhört. Eine Gemeinde, die betet, erlebt Bekehrungen regelmäßig. Das war diese erste Kirche. Eine Gemeinde, die betet, lebt in Gottes Gegenwart. Das erleben wir hier in dieser ersten Kirche. Sie erleben wirklich Gottes Gegenwart. Sie freuen sich über Gottes Wort, sie freuen sich über Gemeinschaft. Sie sind hungrig nach Abendmahl. Sie feiern das nicht nur einmal im Monat, sie feiern das jeden Tag, wenn sie zusammenkommen und zusammen essen. Während des Essens unterbrechen sie dieses Mahl einfach und feiern während des Essens das Abendmahl. Und zeige mir eine Gemeinde, die nicht betet. Und ich zeige dir eine Gemeinde, die lau ist. Zeige mir eine Gemeinde, die die Gemeinschaft nicht liebt. Ich zeige dir eine Gemeinde, die nicht betet. Zeige mir eine Gemeinde, die das Wort Gottes nicht achtet und nicht liebt. Und ich zeige dir eine Gemeinde, die nicht betet. Zeige mir eine Gemeinde, die nicht hungrig ist nach Gemeinschaft. Und ich zeige dir eine Gemeinde, die nicht betet. Zeige mir eine Gemeinde, die nicht durstig ist nach dem Kelch des Abendmahls. Und ich zeige dir eine Gemeinde, die nicht betet. Und all das erleben wir hier, wenn eine Gemeinde anfängt zu beten, regelmäßig zu beten und inbrünstig im Glauben zu beten, erlebt sie wirklich diese intime Gemeinschaft, intime Verbindung zu Gott. Ein drittes sehen wir hier, eine Gemeinde, die betet, erlebt Wunder. Wunder sind nur für eine nicht betende Kirche etwas Außergewöhnliches. Wunder sind nur für eine nicht betende, nicht glaubende Kirche etwas Außergewöhnliches. In der ersten Kirche, wenn du die Apostelgeschichte liest, merkst du Folgendes. Wunder gehörten zum Alltag. Wunder waren Normalität. Und hier lesen wir, Gott tut Wunder. Wenn wir beten, wenn du anfängst zu beten, so wie auch diese Zeugnisse gehört haben, dann bewegt Gott Himmel und Erde. Wenn wir beten, rettet Gott. Wenn wir beten, heilt Gott. Wenn wir beten, versorgt Gott. Wenn wir beten, beschützt Gott. Wenn wir beten, kämpft Gott für uns. Wenn wir beten, Gott teilt Gott das Meer. Und wenn wir beten, dann tut Gott Wunder. Er hat sich nicht geändert. Gott ist derselbe gestern und heute und derselbe in alle Ewigkeit. Ein viertes, eine Gemeinde, die betet, wird großzügig. Du fängst an, Gottes Vision, Gottes Herz zu verstehen. Und hier lesen wir, dass die Menschen angefangen haben, Häuser und Grundstücke und Hab und Gut zu verkaufen und zu verteilen. Und die Armen hatten was davon, die Welt hatte das, was davon, die Gemeinde hatte was davon, die Apostel hatten was davon. Da waren viele Leute, die fulltime wirklich mitgearbeitet haben an der Mission Gottes, weil Menschen absolut großzügig waren. Das war eine Revolution der Großzügigkeit. Ich kann dir Folgendes sagen, eine betende Gemeinde hat immer genug Mittel. Eine betende Gemeinde hat immer genug Finanzen. Eine betende Gemeinde hat immer genug Geld für Arme und für Notleidende. Eine betende Gemeinde hat immer genug Mittel für ihre Mission. Eine betende Kirche gibt immer mehr als nur den Zehntel. Eine betende Kirche ist bereit, große Opfer zu bringen. Eine betende Kirche ist immer eine großzügige Kirche. Zeig mir auch hier eine verarmte Kirche, eine bedauernswert verarmte Kirche und ich kann dir mit Sicherheit sagen, es ist keine betende Kirche. Und was wir als letztes hier sehen, eine betende Kirche ist überzeugend. Es ist wirklich überzeugend. Da heißt es, täglich verharrten sie einmütig im Tempel, brachen zu Hause das Brot und aßen die Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Diese Kirche war attraktiv. Die war einfach für Außenstehende, für Nichtchristen attraktiv. Wir als Kirchen sind heute in unserem Land oft das größte Hindernis für Menschen, um zum Glauben zu kommen. Weil wir nicht authentisch sind. Und deswegen gibt es so ein ganzes Heer von verletzten Menschen um uns herum, die eigentlich mit Gott was zu tun haben, die Jesus durchaus achten und vielleicht sogar an Jesus glauben, aber die mit uns als Kirche, mit dem Bodenpersonal Gottes nichts zu tun haben wollen. Aber eine betende Kirche ist immer eine attraktive Kirche. Und dann heißt es, und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Eine betende Kirche ist einfach attraktiv. Sie lebt Einheit, sie erlebt Freude, sie lebt in Anbetung. Ich habe schon viele Seminare und Tagungen und Studiengänge besucht zum Thema Gemeindewachstum. Wie kann man Gemeindewachstum bewirken und was ist das richtige Rezept und was ist das richtige Geheimnis? Und man kann dazu inzwischen Bücherregale und über Bücherregale füllen. Die 10 Strategien für Gemeindewachstum, die 5 Wege zur Power-Evangelisation, der Weg zur missionarischen Kirche oder was in vielen Kreisen auch in ist, die Offenbarung für eine neue Erweckung. Und da gibt es Propheten, die unterwegs sind, die Offenbarungen haben über eine neue Erweckung. Und ich habe tatsächlich das mir zur Aufgabe gemacht, ich habe das lange, lange Zeit jedes Jahr praktiziert. Ich habe jedes Jahr mindestens eine Gemeinde in dieser Welt besucht, irgendwo in dieser Welt, von der ich wusste, dass sie einen Impact hat, dass sie Power hat, dass sie wirklich missionarisch, evangelistisch lebt und Menschen für das Evangelium erreicht. Und ich habe Folgendes erlebt, in jeder dieser Kirche weltweit. Es waren immer Kirchen, die sehr, sehr intensiv gebetet haben. Das große Geheimnis all dieser Kirchen war, dass sie gebetet haben. Sie liebten Gottes Wort deswegen. Sie liebten Gottes Gemeinschaft und Gegenwart. Sie lebten in Anbetung. Sie hatten Freude. Das könnte man spüren, sobald man die Gemeinschaft betrat. Bei einer Gelegenheit war ich in einer Kirche. Muss ich vorstellen, ich bin am Ende der Welt in einer Kirche. Keiner kennt mich. Ich habe ein Hotel gebucht für ein längeres Wochenende, um einfach diese Kirche kennenzulernen. Und das Erste, was passiert, als ich reinkomme, wahrscheinlich sahen die, oh, das ist ein verrückter Deutscher. Wahrscheinlich sah ich wie ein Touri aus, keine Ahnung. Und dann kam ein älteres Ehepaar und sagt, ja, wir sind die und die. Van der Werken, weiß ich noch der Name, Van der Werken. Und du bist wahrscheinlich hier Gast. Ja, ich bin Gast. Ja, wir würden dich gerne einladen, bei uns zu wohnen. Ich sage, ja, ich bin jetzt für eine längere Zeit hier und ich habe schon ein Hotel, das ist ungefähr ein Kilometer hier von der Kirche. Ja, kein Problem, ich rufe da gleich an, ich kündige das Hotel und du kommst zu uns. Und jedenfalls lerne ich dieses Ehepaar kennen und sie haben Folgendes mir erzählt. Gott hat uns gesagt, dass wir die Gabe der Gastfreundschaft haben und aus welchen Gründen auch immer, wir wissen es nicht, das bleibt immer ein Geheimnis Gottes, haben wir keine Kinder. Gott hat uns keine Kinder anvertraut. Und wir haben gesagt, weil wir diese Gabe der Gastfreundschaft haben, bauen wir nicht nur ein Haus, sondern wir bauen auf dem Riesengelände mehrere Häuser. Und wenn wir Fremde sehen bei uns in der Kirche oder Fremden begegnen in unserer Stadt, bieten wir ihnen ein Zuhause an. Wow, dachte ich. Die kennen Gottes Mission, die kennen Gottes Herz. Und so lebte ich fast eine ganze Woche bei dieser Familie Van der Werken in einem der Häuser, die sie extra gebaut haben, um Fremde aufzunehmen. Dachte ich, was für ein Herz. Die haben Gottes Mission verstanden. Auch wir haben eine Mission. Wir als Kirche haben eine Mission. Wir nennen unsere Mission als Mosaic Church, wir wollen Menschen in eine wachsende Beziehung zu Jesus führen. Wir wollen Menschen in eine wachsende Beziehung zu Jesus führen. Und wenn du mit uns länger unterwegs bist, wirst du diesen Satz immer wieder hören. Ich hoffe nicht nur, dass du diesen Satz länger gehört hast hier, sondern dass du auch erlebt hast, dass wir das Herz haben. Dass wir das Herz teilen, dass wir alles tun möchten im Gebet und all das, was wir als Menschen unsererseits der göttlichen Partnerschaft liegt, um dir zu helfen, in dieser wachsenden Beziehung zu Jesus zu kommen. Das Gebet verändert alles. Es beginnt alles mit Gebet, aber es geht alles auch mit Gebet weiter. Und wenn du die Apostelgeschichte lesen solltest, irgendwann einmal, ich empfehle es dir, das zu tun, wirst du sehen, auf jeder Seite der Apostelgeschichte findest du das Thema Gebet. Jedes Mal, wenn die Gemeinde wächst, gibt es vorher Gebet. Jedes Mal, wenn die Gemeinde verfolgt wird, gibt es Gebet. Jedes Mal, wenn der Heilige Geist in besonderer Weise wirkt, gibt es Gebet. Ohne Gebet passiert nichts. Mit Gebet passiert alles. Das Gebet des Glaubens wird dich verändern. Das Gebet des Glaubens wird andere verändern. Das Gebet des Glaubens wird deine Kinder verändern. Das Gebet des Glaubens wird deinen Partner verändern. Das Gebet des Glaubens wird Hoffnung geben. Dir und der Welt, in der du lebst. Das Gebet des Glaubens wird deine Gemeinde transformieren. Das Gebet des Glaubens wird dein Dorf transformieren und deine Stadt transformieren. Das Gebet des Glaubens, jetzt brauchst du wirklich viel Glauben, wird unsere Gesellschaft transformieren. Wird unsere Politik transformieren. Das Gebet des Glaubens ist wirklich ein mächtiges Instrument. Das Gebet des Glaubens wird Menschen retten. Und durch das Gebet des Glaubens werden wir Gottes ganz, ganz starke Partner der Mission werden. Und ich möchte ausrufen, dass wir nicht nur eine Gebetswoche hatten, die letzte Woche. Ich möchte ausrufen, dass wir ein Gebetsjahr haben. Wie wäre das? Wie wäre das, wenn wir sagen, wir haben ein Gebetsjahr? Und wir setzen einen besonderen Fokus auf das Thema Gebet. deinem privaten Leben, aber auch in unserem Gemeindeleben, in unseren Connects, in unseren Dienstgruppen und überall, in unseren Familien. Lass uns einen Fokus setzen auf das Thema Gebet, weil dort, wo gebetet wird, passieren übernatürliche Dinge. Dort, wo nicht gebetet wird, dort geben wir uns mit natürlichen Dingen zufrieden. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich will dich segnen, dass du dieses Jahr wirklich die Power und den Segen und die Kraft und die Transformationskraft wirklich des Gebets erlebst. Danke, Jesus, für diesen Vormittag. Danke, dass du hier bist. Ich danke dir, dass wir hier in unserer Mitte deinen Geist haben, der uns bewegt heute. Danke auch für die Zeugnisse, für die Berichte, die mehr sagen als alles andere. Dass du lebendig bist, dass du da bist. Und dass, wenn wir bereit sind, unser Leben, unsere Häuser, unser Business, unsere Familien, ja, manchmal auch sogar unsere Verzweiflung, unsere Einsamkeit, unsere Depression, unsere Hoffnungslosigkeit, unser Chaos, im Gebet vor dich auszubreiten. Wenn unsere Hände leer sind, dann füllst du sie. Dann füllst du sie mit deinen Wundern. Und Jesus, ich rufe einfach in deinem Namen aus, dass wir in ein Jahr des Gebets hineingehen, in ein Jahr der Wunder hineingehen, in ein Jahr von Bekehrungen, in ein Jahr von Erneuerungen, in ein Jahr von Transformation, ein Jahr des Wachstums. Danke dafür, Jesus. Damit segne ich dich im Namen Jesu. Sei Teil dieses Jahr des Gebets. Amen.